Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Stefan Dethchen, Chefkorrespondent und Leiter des Hauptstadtstudios unserer Senderfamilie, also vom Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Nova und natürlich von unserem Sender Deutschlandfunk Kultur. Herzlich willkommen im Berliner Funkhaus.
Hallo, schön hier zu sein.
Schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserem Blick auf die Themen dieses Montags. Ich hätte mir ja fast eine Krawatte umgebunden heute. Ich verrate Ihnen auch warum. Wolfgang Job hat mich etwas verunsichert, der Modemacher. Der hat sich ja gerade ganz frisch mokiert darüber, über den Kleidungsstil in der Politik, hat sich vor allem Robert Habeck vorgenommen und gesagt, der könnte häufiger mal eine Krawatte tragen. Dazu das Zitat, wenn einer sich schlampig anzieht, denkt er auch schlampig. Jetzt verrate ich mal, Stefan Dethchen, Sie haben auch keine wir müssen es also richtig anstrengen, dass wir Wolfgang Job Lügen strafen.
Naja, das ist so eine alte Diskussion. Ich war gestern erst, muss ich sagen, in diesem sehr sehenswerten Film über die Frauen in der Politik.
Die Unbeugsamen.
Die Unbeugsamen, ja, kann ich jedem empfehlen. Läuft noch in Kinos, läuft ja schon seit Sommer. Und da geht es ja auch um Sitten, um Gebräuche in der Politik. Und man kommt da ganz entspannt raus, sehr bewegt, okay. Sehr entspannt und denkt, also an Krawatten hängt es nun echt nicht.
Also es war früher nicht schicker, vielleicht einfach nur konventioneller. Wäre ja auch schön, wenn wir heute nur über Stilfragen sprechen könnten. Das würde nämlich bedeuten, wir haben keine anderen Probleme, aber die haben wir leider. Mit Schlips oder ohne, Stichwort Inzidenz über 300. Unser erstes Thema gleich. Über 300, um genau zu sein, 303, das ist die Corona-Inzidenz. Das ist die neue Rekordzahl, die das Robert-Koch-Institut heute Morgen gemeldet hat. Das erste Mal in der langen Pandemiezeit ist in Deutschland diese Schwelle überschritten. Und das bleibt auch politisch nicht ohne Folgen. Die wahrscheinlich künftige Regierung aus SPD, Grünen und FDP hat sich jetzt nochmal auf neue Verschärfung im Infektionsschutzgesetz verständigt. 3G im Nahverkehr soll da möglich sein, aber auch die Möglichkeit, Ungeimpfte öfter auszuschließen. Robert Habeck, der Grünen-Chef, hat das übrigens erneut ohne Krawatte in der ARD unter anderem so erklärt.
Ich halte eine Unterscheidung zwischen Nicht-Geimpften und Geimpften für richtig. Das Impfen schützt einen selbst. Das ist die zentrale Motivation für viele Menschen, sich zu impfen. Es schützt aber auch das öffentliche Leben, die Berufstätigkeit, das Öffnen und Offenhalten von Schulen. Und insofern ist es folgerichtig, dass man zwar auch das Recht hat in Deutschland, sich gegen das Impfen und in einem gewissen Sinne für das hohe Risiko einer Erkrankung zu entscheiden, aber politisch muss es einen Unterschied geben und diesen Unterschied sichert das neue Gesetz.
Also so hat es Robert Habeck erklärt in den Tagesthemen. Bei mir ist Stefan Dethchen, Leiter unseres Hauptstadtstudios. Würden Sie sagen, die Ampel ist so langsam aufgewacht in Sachen Corona?
Ja, das wirkt so. Die Politik insgesamt ist so langsam aufgewacht. Das war ja so, nach meinem Eindruck, dass sowohl die ausscheidende Regierung, Gesundheitsminister Spahn, als auch die reinkommende Regierung im Grunde sich diese heiße Kartoffel gegenseitig zugeworfen haben. Alle haben sich vor der Erkenntnis gedrückt, dass da eine Infektionsdynamik sich abzeichnet, vor der die Epidemiologen seit langem gewarnt haben. Das lief ja wie nach einem vorgeschriebenen Drehbuch ab. Die Politik hat die Verantwortung hin und her geschoben und jetzt zeichnet sich ab, die ankommende Regierung, die neue Regierung muss Verantwortung übernehmen. Das zeigt sich jetzt in diesem Gesetzentwurf, der gerade beraten wird.
Die scheidenden Verantwortlichen, die melden sich jetzt unterschiedlich zu Wort, unter anderem Helge Braun, der noch geschäftsführende Kanzleramtsminister, der ja auch Kandidat ist für den CDU-Vorsitz. Der hat die Ampel kritisiert, dass sie daran festhält, die pandemische Lage nationaler Tragweite, also diese Formulierung für den Corona-Ausnahmezustand, die Ende November auslaufen zu lassen. Ähnlich äußert sich auch Markus Söder aus Bayern. Ist das denn so entscheidend?
Zunächst mal muss man sagen, auf die Idee hätten die auch etwas früher kommen können, denn die Ankündigung, diese Sonderregelungen auslaufen zu lassen, die kam ja aus der eigenen Regierung, die kam von Gesundheitsminister Jens Spahn und ich glaube auch, dass der sich erhofft hat, da mit Blick auf das Ende seiner Amtszeit, vielleicht auch auf Chancen, die er sich noch ausgerechnet hat, auf den CDU-Vorsitz nochmal ein Signal senden zu können, diesen Ausnahmezustand, wie er das selber gesagt hat, beenden zu können. Jetzt kommt es wirklich darauf an, wie das im Detail gestrickt wird, das neue Gesetz. Denn eines ist ja klar, ein Teil der Maßnahmen, die im Infektionsschutzgesetz geregelt werden, sind, aufgrund bundesgesetzlicher Regelungen jetzt angewendet werden können, die sollen auch weiter angewendet werden können. Ein Teil soll aber wegfallen. Das sind Ausgangsbeschränkungen, das ist das Verbot der Sportausübung, Einschränkungen von Gastronomie, Hotelübernachtungen und so weiter. Das soll alles nicht mehr möglich sein. Bei der Infektionsdynamik, die wir jetzt sehen, glaube ich, aber wird man nicht umhin kommen, Dinge zu tun, die schmerzlich sind, die hart sind, die politisch schwer zu vermitteln sind und die nach dem, was die Politik angekündigt hat, nach dem Anschein, den sie erweckt hat, das Ende jetzt alles, von vielen als ein Wortbruch interpretiert werden.
Ich finde aber interessant, wenn wir schon bei der Frage sind, wie sich wer darstellt und auch was versprochen hat, die Rolle von Markus Söder, der sich ja auch gestern laut zu Wort gemeldet hat, der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident. Wir können ihn ja gerade mal hören mit seinem Statement aus der Pressekonferenz.
Deutschland ist mit den bisherigen Gesetzen, die geplant sind, null winterfest. Wir stolpern quasi mit kurzen Hosen und Sommerreifen in einen eiskalten Winter.
Das sagt der Mann, der ja Ministerpräsident ist, und zwar in einem Bundesland mit sehr hoher Inzidenz. Ich frage mich da manchmal, inwieweit das überhaupt zusammenpasst, die Rhetorik eines Markus Söder die politische Bilanz. Denn nochmal kurz auf die pandemische Lage nationaler Tragweite. Im Moment haben wir sie ja noch. Das heißt, auch ein Ministerpräsident Söder könnte ganz anders agieren.
Könnte Maßnahmen verhängen, das ist völlig richtig. Jetzt, glaube ich, geht es ja vor allen Dingen um das Thema Impfen, Impfquoten hochbringen. Da muss sich jedes Land anschauen, wird da genug getan? Und ich glaube, man wird nicht umhinkommen, nach dem Eindruck, den ich sammle, darüber zu sprechen, ob man entweder wirklich auf dem Weg von Verpflichtungen, von nochmal erhöhtem Druck, diese 20-30% der Menschen, die bisher nicht geimpft sind, noch zum Impfen zu bewegen. Oder eben mit Maßnahmen, wie Habeck sie eben geschildert hat. Er hat gesagt, die sind politisch vertretbar, die Differenzierung zwischen Nicht-Geimpften und Ungeimpften. Ich würde hinzufügen, sie sind auch rechtlich natürlich vertretbar, weil das Recht gebietet und ermöglicht, Gleiches gleich, aber auch Ungleiches ungleich zu behandeln. Und das ist natürlich ein markanter Unterschied in unserer Gesellschaft im Augenblick, die Geimpften und die Nicht-Geimpften. Mhm.
Wobei, ist das nicht möglicherweise der nächste Punkt, wo wir uns in die Tasche lügen? Im Moment ist das ja gerade ganz stark, den Fingerzeig auf die Ungeimpften zu richten. Ja, zu sagen, das ist das eigentliche Problem. Jetzt sind es nicht nur Leute wie Sarah Wagenknecht, bei der man vielleicht einen gewissen Grundverdacht hätte, sondern auch andere, die darauf hinweisen, mit Blick auf die Zahlen. Wir haben schon fast 40% der Corona-Patienten in den Krankenhäusern, die geimpft sind. Das heißt, auch je mehr geimpft sein werden, diese Quote wird natürlich immer weiter steigen. Klar, das ist nicht so massiv und nicht so eingreifend wie bei Ungeimpften, aber nichtsdestotrotz, das ist ja auch eine große Illusion, die zerbricht, dass die Impfung das Allheilmittel ist.
Es wäre eine zerbrechende Illusion, wenn man sich dieser Illusion hingegeben hätte. Jetzt wissen wir seit langem, dass der Impfschutz nachlässt. Deswegen ist dieses Thema Boostern wichtig. Und ich würde mal sagen, wir werden ziemlich bald dazu kommen, dass man darüber redet, ob man auch diese jetzige 6-Monats-Empfehlung für die Drittimpfung nochmal verkürzt, früher dazu kommt, die Drittimpfung zu geben. Denn nach dem, was ich von den Wissenschaftlern wahrnehme, ist es ja tatsächlich so, dass mit der dritten Impfung dann tatsächlich nochmal eine ganz andere Intensität und lang andauerndere Intensität des Impfschutzes gewährleistet ist, den wir dann bis ins Frühjahr ja wirklich brauchen. Wenn wir im Frühjahr dann, wie auch immer wir diesen Winter überstehen, in die Situation kommen, wo wir dann nochmal lockern wollen, wo uns das auch saisonal erlaubt wird, aber wir dann wirklich ein Maß erreicht haben müssen mit der Kombination aus Impfung, Genesenen, dass es uns erlaubt, dann in den nächsten Winter wirklich in der Sicherheit zu gehen und jedenfalls in einer Situation, wo wir dann nicht nochmal einen markanten Teil der Bevölkerung mit mangelhaftem Schutz haben.
Stefan Dedchen sagt das im Deutschlandfunk Kultur. Unser Blick auf die Themen des Tages, und da geht es gleich um den März mit E. Aller guten Dinge sind drei, denkt sich Friedrich Merz. Anlauf Nummer 1 für den CDU-Vorsitz im Jahr 2018, damals so begründet.
Die CDU liegt bei 25-26%. In den Umfragen zieht man mal die CSU-Werte ab, dann ist das noch ein geschönter Wert. Eigentlich liegen wir bei knapp über 20. Und dann gibt es viele Menschen, Freundesbekanntenkreis, in der Partei, die mir seit Jahren sagen, bis hin zu Umfrageinstituten. Wenn Sie das machen würden, könnte man das noch korrigieren.
Das war Friedrich Merz 2018. Zweiter Anlauf im Jahr 2020.
Dieses Land ist zu langsam geworden. Wir sind zu träge geworden. Wir können es nicht jedem recht machen.
Und heute Abend, alle rechnen damit, wird Anlauf Nummer 3 verkündet. Vor Ort bei seiner CDU im Sauerland. Friedrich Merz will einmal mehr CDU-Vorsitzender werden. Den ganzen Prozess bis jetzt hat keiner im Deutschlandfunk intensiver verfolgt als mein heutiger Gast, Hauptstadtstudioleiter Stefan Detjen. Unter anderem auch, indem er das Interview geführt hat 2018, aus dem wir gerade diesen Auszug gehört haben. Herr Detjen, dritte Kandidatur Merz. Wird es langsam auch für Sie als Beobachter ein bisschen langweilig?
Nee, Politik wird für mich nicht so schnell langweilig. Und das ist ja nun wirklich ein hochinteressanter Vorgang. Politisch hochinteressant. Das hat auch was von dem menschlichen Drama, das sich da abgespielt hat. Diese Rivalität zwischen Friedrich Merz und Angela Merkel und die Frage, ob er dann nur doch wenigstens im Parteivorsitz nochmal ihren Platz einnehmen kann, vielleicht auch Teile ihres Kurses korrigieren kann, wie er das ja immer wollte. Aber ich glaube, es ist vor allen Dingen auch fürs Land wirklich wichtig, weil ich glaube, die Frage, wie sich die Union in ihrer Oppositionsrolle aufstellt, wie sie diese Oppositionsrolle interpretiert, wird für das politische Klima in unserem Land mindestens genauso wichtig sein wie die Aufstellung der sich anbahnenden Ampelkoalition. Mhm.
Wobei, wenn ich mir anschaue, diesen Prozess seit 2018, also jetzt der dritte Versuch im Prinzip, die Macht nach Angela Merkel neu zu verteilen, haben wir dann nicht eigentlich immer die gleiche Konstellation? Wir haben einen Kandidaten des Status quo, wenn man böse sein will, könnte man sagen, des Establishment. Das war erst Annegret Kramp-Karrenbauer, dann war es Armin Laschet, jetzt ist es Helge Braun, der Kanzleramtsminister, der Scheidende. Dann gibt es eben Gegenentwurf, Friedrich Merz, und dann gibt es irgendwie den entweder weniger oder mehr sympathischen dritten Außenseiter. Das war erst Jens Spahn und jetzt ist es dann zum zweiten Mal Norbert Röttgen.
Ja, wobei ich gar nicht mehr weiß, ob ich Röttgen jetzt als den Außenseiter sehen würde. Wenn man sich Umfragen anschaut, die wir da kriegen, dann liegt er schon ziemlich nah an Friedrich Merz oder sogar gerade in der Umfrage jetzt auch wieder sogar knapp vor ihm in Umfragen bei den CDU-Anhängern. Also das ist offen und da würde ich sagen, ist eher Helge Braun dann zurzeit so der überraschende Außenseiter. Den hatte ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm, dass der sich da jetzt bewerben könnte. Beim Merz ist es interessant. Ich dachte da eben dran, als Sie den Ausschnitt aus dem Interview von 2018 eingespielt haben, als er sagte, also viele Leute umfragen, würden mir zutrauen, für die CDU-Wähler zurückholen. Damals war seine Strategie ja noch, dass er diese Wähler aus der AfD-Wählerschaft zurückholt. Das war seine ganz klare Programmatik. Wir müssen uns diesen verloren gegangenen Wählerinnen und Wählern zuwenden, die zur AfD weggegangen sind. Und das hat er immer explizit gesagt. Ich traue mir zu, einen Großteil dieser Wähler zurückzuholen. Diese Ankündigung, diese Programmatik hat er inzwischen explizit revidiert. Er hat beim zweiten Anlauf das nur noch sehr vorsichtig formuliert und er hat inzwischen in Äußerungen auch nach der Bundestagswahl jetzt schon gesagt, das habe ich damals gesagt, ich sehe inzwischen, das geht nicht mehr. Die Wähler bei der AfD, das sind kaum noch für uns zurückgewinnbar verhärtete rechte nationalkonservative Wähler. Auch Friedrich Merz hat insofern, glaube ich, auch natürlich unter dem Eindruck dieser Bundestagswahl gesehen, die CDU gewinnt und verliert in der Mitte die Wahlen. Und insofern muss er sich da jetzt auch nochmal neu orientieren und vielleicht sogar ganz neu erfinden. Und da bin ich jetzt wirklich mal sehr gespannt, wenn er morgen dann in die Öffentlichkeit treten will, wie das angekündigt wurde, wie er das tun wird.
Die Frage ist ja auch, was will die CDU da eigentlich an der Spitze sehen? Jemanden, der wirklich schon den Laden wieder richtig machtvoll, wie man das auch bei der Union kennt, in die Hand nimmt, auch idealerweise nicht nur für wenige Jahre, sondern mit dem Ziel Rückeroberung des Kanzleramtes? Oder wird das jetzt so ein bisschen die Methode SPD? Also wir setzen erstmal auf die Moderierer, auf Leute, die vielleicht gar nicht so sehr, und das spreche dann wahrscheinlich für Helge Braun, selber die erste Reihe ansteuern, sondern erstmal versuchen, eine Art Übergang hinzukriegen. Aber insgesamt, wenn ich mir das Personal anschaue, also selbst ein Friedrich Merz, dem man wahrscheinlich ja eher zutraut, dass er sich quasi in dieser starken führenden Rolle sieht, bei ihm kommt ja dann das Problem des Alters hinzu. Also wenn er bei der nächsten Wahl antritt, dann ist er über 70 als Kanzlerkandidat.
Na klar, das wird ihm entgegengehalten werden, dass er qua Alter und qua seiner ganzen politischen Biografie jetzt nicht derjenige ist, der per se den Aufbruch und die Erneuerung verkörpert. Da bietet sich natürlich auch für die politischen Gegner der CDU eine wunderbare Angriffsfläche. Das kann man sich schon ahnen, wenn man anschaut, wie schon Laschet attackiert worden ist, der nun wirklich ein moderater Mann der Mitte gewesen ist als Kanzlerkandidat. Aber Jetzt müssen wir natürlich sehen, was die, wenn Sie sagen, was will die CDU da, wer diese CDU eigentlich ist. Das ist ja nun das Neue, dass das jetzt diese rund 400.000 Mitglieder sind, die das entscheiden werden. Und wir haben immer gewusst, da gibt es unterschiedliche Schichtungen. Da haben wir gesehen, wie Führungsgremien entscheiden. Da haben wir gesehen, wie Parteitage mit den Delegierten, die schon ebenfalls Funktionsträger sind in Kommunalparlamenten, Landesparlamenten, Bundestag. Dann konnten wir beobachten 2018 diese sogenannten Regionalkonferenzen, wo alle Mitglieder eingeladen waren. Da sind Stimmungsbilder gezeichnet worden. Da war in der Tat immer sehr stark eine Stimmung für Merz spürbar. Aber das waren nun auch diejenigen aus der Mitgliedschaft, die sich da auf den Weg gemacht haben. Und jetzt kommen nochmal Leute zum Zug, die kennen wir nicht. Die kennt die Partei selber wahrscheinlich gar nicht. Jede Partei weiß, da sind bei diesen Mitgliedern ganz, ganz viele Parteileichen. Die haben wir nie gesehen. Wir wissen nicht, wie die ticken. Insofern wird das sehr überraschend sein. Ich würde mal sagen, wenn Merz selber angenommen hat, wenn viele das angenommen hat, der Mitglied entscheidet, das ist wirklich jetzt die freie Bahn für ihn. Das ist der Durchmarsch. Da wäre ich mir nicht so sicher.
Interessant ist ja auch die Frage, was ist eigentlich mit den neuen, frischen, unverbrauchten Kräften? Also ich meine, die CDU hat ja auch in der Ministerpräsidentenriege, jetzt hätte ich gesagt einige, mir fallen jetzt mal zwei ein, Tobias Hans, aber gut, der muss natürlich erstmal die Landtagswahl gewinnen.
Ja, die müssen alle drei, da sind ja drei, das ist ja interessant, dass wir jetzt drei haben, der neue Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, Daniel Günther in Schleswig-Holstein und Tobias Hans in Saarland, drei junge Ministerpräsidenten aus der CDU, die jetzt zum ersten Mal oder bei Günther und Hans zur Wiederwahl antreten. Wer auch immer von denen die Wahlen gewinnt, wird automatisch als Hoffnungsträger mögliche künftige Führungsfigur der CDU in den Blick geraten. Und insofern ist eine mögliche Strategie der Partei natürlich, vielleicht mit einer Figur wie Helge Braun jemanden zu wählen, der das ermöglicht, in den nächsten Jahren auch nochmal ganz andere Führungskräfte aufzubauen. Auch das kann ein Kriterium bei der Auswahl sein, ob solche Abwägungen dann wirklich so in die Breite der Mitgliedschaft einsickern, wie die dann wirklich ticken, das wissen wir nicht.
Zumal auch die Frage, ob das zur CDU passt, also auch von der DNA, Sie kennen die Partei ja gut, ne? Also diese Machtteilung, dass man sagt, es gibt einen Fraktionsvorsitzenden, das ist eine andere Person als der Parteivorsitzende und möglicherweise dann sogar eine dritte Person, die Kanzlerkandidat wird. Mhm. Können Sie sich das vorstellen?
Ja, vorstellen kann ich es mir, weil alles, was jetzt passiert, eigentlich nicht zur CDU passt. Also nach dem Selbstverständnis der CDU passt schon mal nicht zur CDU in der Opposition zu sein. Dann passt es überhaupt nicht zur CDU, den Vorsitz in einem Mitgliederentscheid zu bestimmen. Also das ist der Partei wirklich wesensfremd. Das wissen auch alle. Auch alle, die dafür gestimmt hat, sagen, also eigentlich ist das überhaupt nicht unser Ding. Aber Sie sehen keine Alternative. Also insofern, da ist wirklich alles offen jetzt.
Und insofern verstehe ich auch, warum es weiterhin für Sie interessant bleibt, von unserem Anfang des Gesprächs ausgehend, denn es verändert sich viel gerade. Eine Sache kann ich Ihnen verkünden, die ist sicher, heute Abend um 19 Uhr geht's los im Sauerland, die Versammlung des Kreisverbandes von Friedrich Merz, der, davon geht man aus, dort verkünden wird, dass er noch einmal antreten will für den CDU-Vorsitz. Ich bin gespannt auf seine Begründung, diesmal morgen ziemlich sicher mehr dazu hier am Mittag im Deutschlandfunk Kultur. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Schöner als die Taz, die Tageszeitung, kann man den Weltklimagipfel kaum zusammenfassen. Good Cop, Bad Cop, lesen Sie da heute auf dem Titel. Die COP26, also die Weltklimakonferenz, ist zu Ende gegangen am Wochenende in Glasgow nach der üblichen Verlängerung mit Ergebnissen, die man leider so oder auch so interpretieren kann. Stefan Detjen, wie fällt Ihre Interpretation aus?
Ja, ich glaube, so oder so interpretieren muss, das reicht nicht, werden wir sehen. Und das gehört ja dann zum Positiven. Die Staaten haben sich zum 1,5-Grad-Ziel bekannt. Aber wenn Wissenschaftler ausrechnen, glaubwürdig ausrechnen, wohin das führt, der Weg, auf den sie sich bis jetzt gemacht haben, dann landet man bei 2,4 oder mehr Grad. Also insofern ganz zufrieden sein kann niemand damit. Und trotzdem ist das natürlich ein Prozess, den ich auch wirklich sehr faszinierend finde, wie sich da eine Weltbewegung, eine Weltgemeinschaft formt, auch neue Formen der Handlung, der globalen Handlung entwickelt, die ja dann schon die Hoffnung zulassen, dass sich auch diese Zusammenarbeit da nochmal intensiviert und beschleunigt.
Hm. 1,5 Grad Ziel lebt, aber der Puls ist schwach, ne? Das hat der Verhandlungsleiter gesagt am Ende. Mhm. Immerhin, er ist da. Wahrscheinlich besteht die Logik darin, dass die Eigendynamik einsetzt. Also wahrscheinlich kann man gar nicht mehr von diesen Konferenzen erwarten, aber dass dann irgendwann, wenn der Stein ins Rollen kommt, er von selbst dieses Tempo kriegt und dann eben natürlich der Stein, der die Emissionen reduziert.
Naja, dass da Pfad angelegt wird, in dem diese Zusammenarbeit intensiviert werden kann. Und das sehen wir ja auch als sozusagen auf der formalen Ebene. Das sind Konferenzen gewesen, die waren am Anfang, waren das Konferenzen, wo aus heutiger Sicht wirklich vollkommen unverbindlich Ziele erklärt wurden, Deklarationen abgegeben wurden. Und inzwischen ist das schon viel differenzierter geworden, ausgefeilter, wie man da auch miteinander vorgeht. Zum Beispiel, dass man jetzt diese Gipfel der Staats- und Regierungschefs vorgeschaltet hat. Erstmal am Anfang schon mal in bestimmten Gruppen, die vorangehen. Und Deutschland ist ja längst nicht überall dabei, wenn man etwa an den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor denkt, aber dass man in bestimmten segmentären Bereichen Staatengemeinschaften findet, die vorangehen, kennen wir ja auch in der Europäischen Union, die verstärkte Zusammenarbeit. Die sind dann sozusagen Motoren, versuchen die anderen mitzuziehen. Und dann geht man in das große Konferenzformat und versucht dann da in diesem bekannten schweren Ring irgendwie zusammenzukommen. Und ich glaube, es wird zur Bilanz gehören, dieses Klimagipfels natürlich, dass man bestimmte etwa Ziele wie das 1,5 Grad zunächst mal auch gegen Widerstände ja gehalten hat und trotzdem am Ende sieht, wo man Ziele, wo man erhoffte Ziele nicht erreicht hat, etwa was die Festlegung auf einen Kohleausstieg angeht.
Ich frag mich dann aber an dieser Stelle, reicht dieses aber immerhin? Also wir können das ja mal übertragen auf die deutsche Politik. Wir sind ja gerade mittendrin in den Regierungsverhandlungen, Koalitionsverhandlungen, wissen wahrscheinlich, aber man ahnt es auch an den Äußerungen der Grünen, dass der Klimaschutz da einer der großen Knackpunkte ist in Verhandlungen. Und wir ahnen ja jetzt schon, dass das, was da in dieser Ampelregierung vereinbart wird, wahrscheinlich auch nicht reichen wird. Schon im Wahlkampf haben ja Umweltverbände und Klimaschutzverbände gesagt, schon das grüne Wahlprogramm reicht nicht für das 1,5-Grad-Ziel. Wenn man jetzt mit SPD und FDP verhandelt, ist klar, dass dabei wahrscheinlich noch weniger rauskommt. Wie kommen wir raus aus dieser Nummer? Ist das Politik immanent, dass man eigentlich immer irgendwie ein bisschen zurückhinkt?
Naja, das sehen wir in diesen ganzen Krisen. Und da gibt es ja Parallelen auch zwischen dem Thema Covid-Krise, über das wir gerade gesprochen haben, und dem Thema Klimakrise. Also in beiden Fällen sehen wir bestimmte Warnungen, bestimmte Szenarien, die uns vorgeführt werden und eine Politik, die sich sehr, sehr schwer tut, nachzukommen mit den Maßnahmen, die sie ergreifen muss. Und auch da können wir ständig zu so gemischten Handlungsbilanzen kommen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt auf die nationale Ebene schauen, da werden wir dann sehen, da hat es einen Schritt gegeben in der letzten Regierung, hinter den die neue auch nicht mehr zurückkommt, nämlich mit dem Klimaschutzgesetz, wo man sich auf bestimmte Ziele festgelegt hat, einschließlich von Maßnahmen für den Fall, dass sie nicht eingereicht werden. Und das wird die neue Regierung jetzt gleich am Anfang massiv beschäftigen, dass man die Bilanz kriegt und sagt, in bestimmten dieser Sektoren, die man sich da vorgenommen hat, sind die Ziele in diesem Jahr nicht erreicht worden. Damit gibt es dann eine gesetzliche Verpflichtung, Maßnahmen zu ergreifen, um nachzukommen. Also alles, was man jetzt verpasst, muss im nationalen Rahmen schon rechtlich bindend nachgeholt werden. Das wird teuer, das wird anstrengender, das motiviert dann, die Ziele beim nächsten Mal besser einzuhalten.
Dieses Gesetz, was Sie gerade ansprechen, das deutsche Klimaschutzgesetz, ist ja vor allem in der Feder aus dem Hause von Svenja Schulze, der amtierenden, der scheidenden Umweltministerin, entstanden. Eine Frau, ich habe jetzt verschiedene Kommentare gelesen, die sie sogar zur erfolgreichsten Umweltministerin ausgerufen haben, die wir je hatten. Aber nochmal Blick auf die deutsche Regierungs- und Verhandlungspolitik. Ihren Job ist sie trotzdem bald los, oder?
Das kann ich nicht sagen, was die, also da bin ich wirklich völlig blank, auch als jemand, der das versucht aus der Nähe zu beobachten, wie die Personalentscheidungen da wirklich am Ende ausfallen, I don't know.
Gut ist auf jeden Fall, dass das Tempo erhöht wurde. Schon nächstes Jahr bei der nächsten Klimakonferenz müssen die Staaten nachlegen, neue ambitionierte Pläne vorlegen. Ja, und Umweltschutz ist nicht nur Klimaschutz, wir sprechen gleich über die Luftqualität und da ist es ähnlich wie in Glasgow. Gibt gute, gibt aber auch weniger gute Nachrichten. Mein Gast heute hier im Deutschlandfunk Kultur, Stefan Detjer, Leiter des Deutschlandfunk Hauptstadtstudios und in dieser Funktion auch Leiter des Studio Brüssel, also unserer EU-Korrespondenten. Ich habe jetzt hier ein Thema, das einstmals sehr heftig diskutiert wurde, dann war es irgendwie weg und heute kommt es mal wieder auf den Tisch. Die Luftqualität, was wir so täglich einatmen, gerade in den Städten, Sie erinnern sich vielleicht, Dieselfahrverbote waren groß in der Diskussion, Feinstaubbelastung, das sind so die Stichworte. Jetzt gibt es neue Zahlen von der Europäischen Umweltbehörde, genauer angeguckt hat sich das meine Kollegin Busat Yam jetzt bei uns im Studio. Busat, da gibt es eine krasse Zahl. 300.000 Todesfälle durch schlechte Luft jedes Jahr in der EU.
Ja, und darunter Zehntausende in Deutschland. Vielleicht nochmal als Hintergrund, weil wir auch gerade über den Klimagipfel sprachen. Luftverschmutzung ist neben dem Klimawandel eine der größten Umweltbedrohungen und ist die Hauptursache, warum Menschen zu früh sterben, und zwar an Herzerkrankungen und Schlaganfällen. Danach kommen Lungenerkrankungen und Lungenkrebs. Bei Kindern könnte es durch Luftverschmutzung zu vermindertem Lungenwachstum, Atemwegsinfektionen und Asthma kommen. Mehr als die Hälfte der Todesfälle, also 58%, hätte man auch verhindern können. Vorausgesetzt, alle EU-Staaten hätten die neuen Richtwerte zur Luftqualität der Weltgesundheitsorganisation eingehalten. Allerdings muss man da einräumen, dass diese Werte auf den Leitlinien der WHO aus dem Jahr 2005 stammen. Trotzdem haben auch da 90% der europäischen Staaten sich nicht dran gehalten. Ist aber auch nur eine Empfehlung, ne? Also ist es nicht rechtlich verbindlich.
Stefan Dietjen, bevor wir da nochmal die Details genauer anschauen, das ist ja schon interessant, wie unterschiedlich Politik reagiert. Wir kämpfen gerade mit aller Macht gegen jeden einzelnen Corona-Toten. Jeder ist zu viel, sind da politisch bereit, sofort Geschäfte zu schließen, alles dicht zu machen. Und dann gibt es so dieses schleichende Gift, die schlechte Luft, wo wir wahrscheinlich, muss man sagen, kollektiv bereit sind zu akzeptieren, dass wir uns da jeden Tag ein bisschen vergiften.
Ja, ich habe das jetzt auch mit Interesse gehört und habe genau auch an diese Parallele gedacht. Was akzeptieren wir da in dem Bereich? Das kann man natürlich auf viele Bereiche ausdehnen. Wir akzeptieren Gesundheitsrisiken, die mit unserem Lebensstil einhergehen, zum Teil mit individuellen Entscheidungen, Alkohol, Tabak, aber zum Teil eben auch mit kollektiven Entscheidungen. Bei diesem Feinstaubthema finde ich interessant, dass es die Spannbreite von Politik ja jetzt nochmal erweitert. Wir haben sozusagen über Klimapolitik im globalen Rahmen gesprochen, im nationalen Rahmen. Nach meiner Beobachtung liegen die Schlüssel zur Kontrolle von Feinstaubemissionen ja ganz zu einem ganz erheblichen Teil auch auf kommunaler Ebene. Die Kommunen können da ganz viel tun mit kommunaler Verkehrslenkung. Insofern ist das ein Thema, was auch da einen interessanten Wettbewerb eröffnet hat, wenn wir etwa denken an die Diskussion, die Pariser Bürgermeisterin ausgelöst hat, indem sie in Paris einfach flächendeckend Tempo 30 verordnet hat.
Ja, also es ist eine kommunale Sache, aber Busat, du hast ja schon angesprochen, es gibt eben die ganze globale Ebene, die sich darüber Gedanken macht, nämlich die Weltgesundheitsorganisation mit Leitlinien, das habe ich richtig verstanden, die durchaus weitergehen als das, was die Europäische Union gesetzlich vorschreibt.
Richtig, es gibt neue Leitlinien jetzt 15 Jahre später, die geben sozusagen eine robuste, evidenzbasierte Orientierung, eine Hilfestellung. Sie geben Luftqualitätsstufen für insgesamt 6 Schadstoffe an, konzentrieren sich dabei auch vor allem auf den Feinstaub. Der entsteht durch Verkehr, Energie, Haushalt, Kochen und Heizen und die Landwirtschaft. Und sie sagen, dass sich dadurch etwa 80% der Todesfälle weltweit vermeiden ließen. Wenn man sich auch zum Beispiel Stickstoffdioxid anschaut, da gibt es auch einen neuen empfohlenen Wert. Der liegt jetzt bei 10 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft und in den alten Leitlinien war er noch bei 40. Sie haben gerade auch über die Maßnahmen hier in Deutschland auch schon gesprochen. Da gab es ja auch Forderungen, wie zum Beispiel die blaue Plakette, gibt es ja nicht. Es
ja,
gibt
stimmt.
Nur
wo ist die eigentlich
Rot,
geblieben?
Gelb und Grün.
Weil das war ja, wenn ich kurz einhaken darf, Stefan Dietjen, das war ja wirklich eine Diskussion, wo ich den Eindruck hatte, nach der grünen Plakette, die blaue steht kurz bevor.
Ja.
Und dann auf einmal war es ganz still.
Dann ist das verschwunden. Eine Frage, die Maßnahmen, die ja auch massiv, also auch interessante Dynamiken dann nochmal ausgelöst haben, Rechtsstreitigkeiten, Lobbyorganisationen, Umweltorganisationen, die eine ganz große Rolle gespielt haben, Druck gemacht haben in dem Bereich. Also ich glaube, das wird uns noch lange beschäftigen, dieses Thema.
Busat, ich habe ja versprochen vorhin in der Ankündigung, es gibt aber auch gute Nachrichten, das will ich uns nicht vorenthalten, die gibt es.
Ja, also die Analyse der Europäischen Umweltagentur zeigt auch, dass die Luft immer besser wird, das heißt, die Qualität war 2019 besser als das Jahr zuvor, bedingt durch Maßnahmen wie die Verringerung der Emissionen von Feinstaub, Stickstoffdioxid und bodennahes Ozon. Laut der Analyse ist die EU tatsächlich auf dem besten Weg, das Ziel zu erreichen. erreichen, da die Zahl der Todesfälle, wenn man sich den Zeitraum 2005 bis 2019 anschaut, um etwa ein Drittel gesunken ist. Aber natürlich geht es dann natürlich um Investitionen, zum Beispiel saubere Heizung, Autos, Bahn, Landwirtschaft, Bioökonomie und Diversität spielt dabei wahrscheinlich eine wichtige Rolle.
Okay, da geht wahrscheinlich auch im Moment bei den Großthemen gerade viel Hand in Hand. Also wenn wir mehr Elektromobilität beispielsweise haben, wird sich natürlich auch die Schadstoffbelastung durch den Verkehr in den Städten idealerweise reduzieren. Busa, vielen Dank für diesen Input. Stefan Dietjen, danke bis hierhin. Ein Thema will ich noch aufrufen mit Stefan Dietjen, Leiter unseres Hauptstadtstudios, das auch diesen Tag bestimmt, die Situation an der Grenze zwischen Polen und Belarus. Die EU-Außenminister beraten heute, ob weitere Sanktionen verhängt werden sollen gegen Belarus. Erste sind schon beschlossen, wurde gerade gemeldet, gegen die Regierung von Präsident Lukaschenko, aber auch vor allem gegen, ja, wie soll man sie nennen, Helfershelfer dieser Politik, die ja offenbar bewusst Menschen aus dem Nahen Osten anzieht, um sie Richtung EU zu schieben. Fluglinien beispielsweise, aber auch Hotels, die gebraucht werden für die Arbeit der Schlepper. Neue Sanktionen, Stefan Dietjen, kann das helfen oder ist dafür diese Eskalationsschraube eigentlich nicht sowieso schon zu überdreht?
Nein, ich glaube, da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Allerdings gilt, und da haben wir genügend Erfahrungen, dass in solchen Krisen, in solchen Konflikten nie ein Mittel alleine hilft. Man wird nicht umhinkommen, wenn man dieses fürchterliche Drama, was sich da an den europäischen Ostgrenzen abspielt, wenn man das irgendwie mildern will, in komplexen Lösungsansätzen zu denken. Und dazu gehört Druck auf Belarus, auf Lukaschenka. Dazu gehören Verhandlungslösungen, wie man sie jetzt mit verschiedenen Staaten und Fluglinien hat, dass sie Flüge oder für bestimmte Personen dann eben Flüge nach Belarus einstellen. Da hat man jetzt auch in den letzten Tagen Fortschritte gemacht. Dazu gehören natürlich Grenzsysteme und die Frage, welche Grenzen wollen wir an der Außengrenze der Europäischen Union haben? Wie, welches Gesicht zeigt Europa da? Das sind identifikatorische Fragen. Da geht es darum, welches Wesen hat die Europäische Union?
Zu den komplexen Lösungen gehört da auch Wladimir Putin dazu. Er selbst hat sich ja, der russische Präsident, ins Spiel gebracht, schon am Wochenende durch Interviewäußerungen. Das wurde jetzt auch nochmal bestätigt, dass Russland sich anbietet als Vermittler zwischen der EU und Belarus.
Wenn der Eindruck entsteht, also es ist ja klar, Merkel hat mit ihm telefoniert, der ist ein Akteur in diesem Spiel, der führt das Militärmanöver durch in Weißrussland, also der mischt da mit in diesem schmutzigen Spiel zurzeit und man wird nicht umhin kommen, mit ihm zu reden.
Sie haben von dem Gesicht der EU gesprochen, dass ich zeigen muss, die Identitätsfrage. Kriegt man das denn hin, ein Gesicht, das man haben möchte und eine Lösung der Situation? Also Sie ahnen, woraufhin meine Frage zielt.
Ich glaube, dass das sehr schwer wird, das lupenrein hinzubekommen. Aber was die Grenzen angeht, natürlich, wir wissen ja, da wird ein schlimmes Spiel mit Menschen von Lukaschenka gespielt, um die EU unter Druck zu setzen. Wir wissen aber auch, Polen lässt sich an seine Außengrenzen nicht reingucken. Da sind Sperrkorridore, niemand weiß, was da genau geschieht. Wir wissen, wir ahnen, dass und wie Flüchtlinge dort zurückgetrieben werden, wie sie dort im Elend gelassen werden. Auch das gehört mit zu dem Bild, das man in den Blick nehmen muss.
Stefan Dietjen, Sie haben ja am Anfang schon erzählt, die Unbeugsamen haben Sie im Kino gesehen. Steht was anderes noch auf der Liste? Ich frage das auch, weil ich habe irgendwie so die Befürchtung, was, wenn die Kinos jetzt bald wieder zu sind?
Ja, ja, also den Film, ich wiederhole es nochmal, ich kann den wirklich total empfehlen, über die Frauen in der, über die Frauen im Bundestag, über diese Generation der Frauen auch in der Bonner Republik, die da wirklich Bahnbrecherinnen waren. Und das ist ein Film, der sehr viel über unsere Gesellschaft, über Politik, über uns selbst eigentlich sagt. Ich war sehr bewegt.
Stefan Dietjen, vielen Dank für diese Empfehlung und vielen Dank für den Besuch hier heute bei uns im Studio. Stefan Dietjen, Leiter des Hauptstadtstudios von Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova.